You tell this great story about the little girl who draws a picture of God.
I had a great story recently. I love telling it. Of a little girl who was in a drawing lesson. She was six, and she was at the back drawing, and the teacher said, this little girl hardly ever paid attention. And in this drawing lesson, she did. And the teacher was fascinated. She went over to her, and she said, what are you drawing? And the girl said, I'm drawing a picture of God. And the teacher said, but nobody knows what God looks like. And the girl said, they will in a minute. Okay. Kids will take a chance. You know, if they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities.
Komfort Nummer 331, Kuckluzisten. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 331. Komfort, den ich am heutigen, überraschend dann doch wieder sonnig warmen Freitag, dem, was haben wir denn? 3. August 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 11:24.
Ja, aber auch nur noch 5 Sekunden. So, Tag 216 haben wir nebenbei und 22 Grad Außentemperatur, das brauche ich aber nicht interessieren. Das Intro nebenbei habe ich aus der NPR TED Radio Hour rausgeklaut. Den Kern davon, den Sir, wie heißt er doch gleich, Robinson, habe ich euch schon mal irgendwann vor Ewigkeiten in Introform in die Ohren geleitet. Hier gibt es mal eine längere Version von dem Intro, aber ja. Was ihr hier aber wieder auf die Ohren kriegt, sind die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia und Space und einer Augenankündigung. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe eine Atomecke mit 4 Meldungen, eine sehr ausführliche Terrorecke mit beiliegender Bundespolizei und 2 Ku-Kluzisten-Meldungen und Syrien ist auch noch mit dabei und mehr. Da ist ein Motorflugzeug. 17 Grad, sonnige, milde Grüße. Die 17 Grad, Windchillen wie 19, Comfort Level wie 17. Der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 7. Immer ein Motorflugzeug. KMH aus dem Southwest. Oder so. Warum hier ein Fahrzeug mit DESI-Firmen-Ausweisschildchen im Fenster einfach so auf dem Fußweg steht, ist mir nicht klar. Nun ja. So. Da hätten wir jedenfalls dann die Atomecke, die da losgeht mit dem Bulgarendum, weil nämlich in Bulgarien die Opposition mit einem Referendum den Bau eines neuen Atomkraftwerks durchsetzen will. Sozialistenchef Stanishev sagte im Parlament in Sofia, man habe dafür mehr als 770.000 Unterschriften gesammelt. Nun wird noch die Echtheit geprüft. Und die Sozialisten fordern nämlich, dass Bulgarien ein zweites Atomkraftwerk bekommt. Die konservative Regierung hatte ein entsprechendes langjähriges Projekt in diesem Frühjahr aus Kostengründen abgesagt. Was mir nicht ganz klar ist, warum die Linken da ein AKW haben wollen, während die Rechten, die Erzkonservativen, das nicht wollen. Aber ja, also mal ganz davon abgesehen, wer will eigentlich, wer der irgendwie bei Verstand ist, will ein AKW. Aber, So, dann gab es am Montag die Meldung, dass ENBW dann doch nicht klagt. Der Karlsruher Energieversorger ENBW verzichtet nämlich auf eine Verfassungsbeschwerde in Sachen Atomausstieg. Im Gegensatz zu den Energieunternehmen E.ON, RWE unter Vattenfall werde man nicht vor dem obersten Gericht in Karlsruhe um Entschädigung kämpfen, teilte das Unternehmen mit. Und zwar nicht, weil sie plötzlich zu Verstand gekommen wären, sondern da die ENBW zu über 98% in öffentlicher Hand sei, fehle die Grundrechtsfähigkeit. Denen ist also aufgefallen worden, dass dadurch, dass Mappus verfassungswidrig ENBW zu einem Preis gekauft hat, jenseits von Gut und Böse, sie dummerweise nicht gegen den Staat klagen können, weil null geht halt nicht. Tja, schade aber auch. Eine Verfassungsbeschwerde wäre damit nach geltender Rechtsprechung unzulässig, begründete ENBW den Entschluss. Die ENBW hatte im Zuge des Atomausstiegs bereits 2 ihrer 4 Meiler vom Netz nehmen müssen. Ich bin untröstlich, aber die AKWs, die abgeschaltet wurden, die waren doch irgendwie offiziell die, die sowieso viel zu alt waren. Na ja, völlig abgeschrieben, aber das sind sie eh alle. So, am Dienstag gab es dann die TEP-Startmeldung, weil nämlich Japans Regierung sich beim Atomkonzern TEPCO eingekauft hat. Das Unternehmen teilte Miete, der Staat habe sich mit einer Zahlung von umgerechnet 10,4 Milliarden Euro mehr als die Hälfte der Aktien gesichert. Dass man ausgerechnet bei TEPCO irgendwie Interesse an Aktien haben sollte, wäre in einer Marktwirtschaft nicht nachvollziehbar, aber da geht es eigentlich im Kern nur darum, dass TEPCO nur deswegen noch existiert, weil es die ganze Zeit mit Geld vom Staat aufgeblasen wird. Na, erst irgendwie ein AKW mit Schwung an die Wand fahren, beziehungsweise erst Berichte fälschen, dass das AKW sicher wäre, dann ein AKW mit Schwung an die Wand klatschen und dann auch noch mit Staatsgeld gerettet werden müssen. Ja, schön. So, von daher alles nicht so dolle überraschend. War am Dienstag. Dann gibt's eine Korunsichermeldung. Weil nämlich die zukünftigen Atommülltransporte zum Endlagerschacht Konrad in Salzgitter möglicherweise nicht sicher sind. Zu diesem Ergebnis kommt ein im Auftrag der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit erstelltes Gutachten. In der Studie wird bemängelt, dass weder realistische radiologische Bedingungen noch der schlimmste anzunehmende Unfall berücksichtigt worden seien. Zudem werde die mögliche Strahlenbelastung für die Bevölkerung falsch eingeschätzt. Aber es bestand auch nie eine Gefahr für die Bevölkerung. Ja. Oder anders ausgedrückt, unsere herzallerliebsten, ich weiß gar nicht, wer dafür verantwortlich ist, Regierung verarscht uns alle. Es ist nicht schön, das mal wiederzusehen. Nein, ist es nicht. So, genau, das war's Atom. Dann gab's das Ungarn-Wahlrecht von Freitag. Der ungarische Ministerpräsident Orbán hat eine Reform des Wahlrechts angekündigt. Künftig sollen sich die Bürger vor Parlamentswahlen registrieren lassen. Ansonsten können sie ihr Wahlrecht nämlich nicht ausüben. Schritt 1. Schritt 2 ist dann Registrierung so schwer machen wie irgend möglich. Das kann man gerade in den USA wunderschön sehen. Über den Gesetzentwurf soll im September entschieden werden. Die oppositionellen Sozialisten kritisierten den Vorstoß und warfen Orbán vor, er wolle die Demokratie abschaffen. Wobei mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war, ach, guck mal, der Herr Orbán, er nimmt sich uns als Vorbild. Wir haben schon keine Wahlen mehr. In Ungarn gibt es sogar noch Wahlen. Nein, sowas. Na? Wir haben kein gültiges Wahlrecht. Gar nicht. Wenn die dummen Vollidioten in der Regierung nicht ihre fetten Ärsche in Bewegung setzen, dann gibt es nie wieder Wahlen. Aber hey. So, Terror. Da gab es erstmal die US-Nahme, weil eine Woche nach dem Kino Blutbad in Aurora hatte die US-Polizei einen möglichen Amokläufer festgenommen. Man habe in seiner Wohnung in der Nähe Washingtons 20 Gewehre und Pistolen sowie viel Munition gefunden, teilte die Behörden mit. Das wiederum ist ja in den USA nichts per se Illegales. Der Mann, der entlassen werden sollte, habe seinem Arbeitgeber gedroht. Nach Angabe eines Zeugens habe er sich am Telefon als Batman-Bösewicht Joker ausgegeben, was die Polizei an den mutmaßlichen Todesschützen von Aurora erinnerte. Wobei zu der Aurora-Geschichte mir jetzt in der letzten Woche auch noch ein spannendes Detail aufgefallen wurde. Bruce Schneier wies da nämlich darauf hin, dass die ganze, ja, wäre jemand anders bewaffnet gewesen, hätte den ja erschießen können, Theorie der Waffenfans, dass der Wege nicht ausgeht, weil der Täter vollgepanzert war. Das heißt, den zu erschießen wäre echt mal scheißend schwer geworden. 8.15 Uhr. Na, da hätte man dann schon irgendwie richtig gut zielen können müssen, um den dann irgendwie in einer nicht gepanzerten Stelle zu treffen, so irgendwie mit ins Auge oder so. Na, oder anders ausgedrückt, was passiert wohl, wenn man davon ausgehen muss, dass man beim Amoklauf von anderen bewaffneten Personen erwischt werden könnte. Naja, man panzert sich. So, und das hat er so effektiv gemacht, dass es wirklich schwer geworden wäre, den aus dem Weg zu räumen. Aber ja. So, genau, dann gab es noch die Betthandlung, weil der Kinoschütze von Colorado laut CNN vor der Bluttat in psychiatrischer Behandlung gewesen sein soll. Da gab es auch irgendwie Hinweise in Richtung irgendwelchen anderen Leuten, die aber, gibt den Obvious, nicht dazu geführt haben, dass er aus dem Weg geräumt wurde oder dass er irgendwo festgehalten wurde oder sonst irgendwas, weil, nun ja. Also, ja, Kategorie Obvious. Sehr offensichtlich hat ihn niemand aufgehalten. Denn er ist amok gelaufen, er hat 12 Menschen umgebracht. Ah, da ist eine. Eine Spider, oder zumindest ein Spider-Web. www.spider.toplevel-domain. Ja. Nee, also, der war in psychischer Behandlung, aber es hat offensichtlich nicht dazu geführt, dass ihm A, irgendwie der Kauf von Waffen verunmöglicht worden wäre, B, der Kauf von Munition verunmöglicht worden wäre, oder anders ausgedrückt, ja, es hatte keine signifikanten Konsequenzen. Huch. Na, das wirft dann die Frage auf, hätte man Konsequenzen ziehen müssen? Hätte man Konsequenzen ziehen können überhaupt? Aber ja. So, dann gab es einen Flughafreispruch, weil in, wo ist denn der Robin Hood Airport? Irgendwo in Großbritannien, meine ich. Da gab es ja mal vor, ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, der Flughafen war geschlossen und eine Person, Paul Chambers, hat es gewagt zu twittern: Robin Hood Airport is closed. You've got a week and a bit to get your shit together, otherwise I'm blowing the airport sky high. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was dann irgendwelche besonders humorbefreiten Figuren als Terrordrohung aufgefasst haben, hinter dem man hergerast sind und ihn dann vor Gericht geschleift haben. Und jetzt gibt es also ein Gerichtsurteil, das hat ihn freigesprochen, weil, naja, es war nun ganz offensichtlich keine Terrordrohung. Hallo, irgendjemand zu Hause? Ja, No one who saw it felt it was a credible threat. Plus, das waren halt auch nur eine übersichtliche Anzahl Leute, die das überhaupt direkt gelesen haben. Aber ja, da hat jemand gesagt, er könnte etwas bumm machen lassen. Das ist ein schlimmer Terrorist. Habt Angst. Ja. So, Neues vom Geheimdienst. Da gab es am Samstag, am Samstag die Meldung Brüllsitz als Konsequenz aus den Pannen und Fehlern. Beim Verfassungsgeheimdienst will nämlich Bundesinnenterrorist Hans-Peter Friedrich die Kontrolle der Geheimdienste ausbauen und dazu auch Gesetzesänderungen prüfen. Man werde sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch über gesetzliche Konsequenzen nachdenken müssen, sagte Friedrich der Rheinischen Post. Er räumte ein, dass es bei Geheimdiensten schnell zu Verschwörungstheorien kommen könne. Völlig zu Recht, wie sich inzwischen immer weniger leugnen lässt. Ja, also ich meine, dass das alles Zufälle sind. Irgendwo kommt der Punkt, wo einfach die Anzahl Zufälle, die man braucht, nicht mehr über Occam's Razor passt. Na, natürlich kann sein, dass das alles Zufälle waren, aber die wahrscheinlichere Theorie ist, dass das dann doch irgendwie beabsichtigt war. Der Verfassungsgeheimdienst war wegen Pannen und Ungereimtheiten bei den Ermittlungen gegen den nationalsozialistischen Untergrund in die Kritik geraten. Ja, ich meine, es gab die Liste der Mitglieder, die bei einer Polizei vergammelt ist. Es gab das LKA Thüringen, was sogar mal ermittelt hat, wo die Unterlagen versehentlich abhanden gekommen sind. Keiner weiß, wo sie hin sind. Es gibt Akten, die genau dann, als klar war, dass sie wichtig sein könnten, noch schnell in einen Schredder geflogen sind. Es gibt eine Schreddert-alles-Anweisung von 2005, die auch noch einen Monat nachdem bekannt wurde, dass die NSU-Pfeifen rumgemordet haben, dazu geführt hat, dass da Akten aus deren Umfeld, natürlich nicht aus deren Umfeld, ja, nee, ist klar, im Schredder gelandet sind. Also, ja, das waren alles Zufälle. Natürlich. So, dann gab es am Mittwoch die Maßnennung. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat Hans-Georg Maaßen zum neuen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz ernannt. Maaßen tritt die Nachfolge von Heinz Fromm an. Der hatte wegen Pannen und Versäumnissen bei der Fahndung nach der rechtsextremen NSU-Terrorzelle um die Versetzung in den Ruhestand gebeten. Ich dachte, er hätte um die Versetzung in den Ruhestand gebeten, weil Leute unter ihm Akten vernichtet haben, ohne dass er was davon gewusst haben will. Ja, die Pannen und Versäumnisse, die waren ja nun schon länger bekannt. Die sind ja allerspätestens letztes Jahr, Ende letztes Jahr bekannt gewesen, weil kein Geheimdienst will irgendwas gewusst haben. Ja, wofür bezahlt er da eigentlich Leute? Vertrauensleute. Wofür sind die da? Nicht dafür, euch Informationen zu liefern, die dazu führen, dass ihr mitkriegt, wenn irgendwie Menschen umgebracht werden. Offensichtlich. Ja, aber hey. Also ja, am 1.8. ist Maaßen ins Amt geklebt worden. Dann gibt es nochmal die Brüllerholung, weil bei der anstehenden Reform des Verfassungsschutzes hatte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich eine Stärkung des Bundesamtes gegenüber den Landesämtern angeregt. Weil, müsst ihr wissen, das Bundesverfassungsgeheimdienstamt hat so viel großartigere Leistungen geleistet. Die Liste an Dingen, die das Bundesgeheimdienstamt so Großartiges geleistet hat, die ist versehentlich im Schredder gelandet. Huch. Zu überlegen sei, ob der Bund beim Verfassungsschutz mehr Zuständigkeiten erhalte, sagte Friedrich dem Hamburger Abendblatt. Womöglich werde man Gesetzesänderungen brauchen, die die Zusammenarbeit der Behörden strikter machen. Für den Herbst kündigte er dafür ein Konzept an. Den von den Bundesländern überwiegend abgelehnten Vorschlag, Landesämter zusammenzulegen, sieht er dagegen mit Skepsis. Weil wo kämen wir auch hin, wenn wir irgendwelche Bundesländer ihre Geheimdienste berauben würden, ganz unabhängig davon, ob sie die überhaupt brauchen. Ganz unabhängig davon, ob sie überhaupt in all den Jahren, die sie existieren, irgendetwas Sinnvolles gemacht haben, außer Geld verschwenden. Und Geld verschwenden ist tendenziell nur dann sinnvoll, wenn ich es tue. Aber so, dann gab es auch noch Brüllsonen, weil der Verfassungsgeheimdienst nach Ansicht von Bundesterrorminister Friedrich künftig verstärkt personenbezogene Informationen sammeln soll. In der Vergangenheit habe sich die Behörde auf Strukturen konzentriert, sagte Friedrich dem Hamburger Abendblatt. Das müsse sich ändern, da Personen und Strukturen häufig zusammengehörten. Okay, was genau wird das, wenn es fertig ist? Vollüberwachung der gesamten Bevölkerung? Und dafür wäre dann erstmal der Beweis nötig, dass wir das nicht ohnehin schon haben. Ja, weil also der Eindruck kann zumindest entstehen. Möchte er, dass auch der Verfassungsgeheimdienst Wanzen auf Rechner schleusen darf? Und auch hier wäre der Beweis nötig, dass das nicht schon längst der Fall gewesen ist. Die sind noch ewig weit weg und trotzdem höre ich die so laut. Ja. Die Sicherheitslage stufte der CSU-Politiker weiterhin als ernst ein. Naja, der November, in dem der schlimme Terroranschlag passieren sollte, ist ja auch immer noch nicht vorbei. Deutschland sei nach wie vor im Visier von Islamisten. Es scheint nötig zu sein, dass ich das immer wieder wiederhole. Die Anzahl von Opfern, die durch linke oder islamistische Terroranschläge in Deutschland gefordert wurden, ist immer noch nicht öffentlich vorgelegt worden als größer Null. Von daher, wir haben hier, NSU alleine werden 10 Morde angelastet. 137 andere Taten mit Personenschäden, wenn es nicht sogar Morde waren, lassen sich der rechten Szene zuordnen. So. Und dann stellt Brüllrich sich wieder hin und tönt rum, die bösen Islamististen wären das schlimme Problem. Irgendwas ist da bei seinen Prioritäten falsch. Aber für den Herbst kündigte der Minister ein Konzept für die verbesserte Zusammenarbeit der Verfassungsgeheimdienstbehörden an. Dabei sei zu überlegen, ob der Bund mehr Zuständigkeiten halten solle. Naja, ist alles von gestern. Dann aus der Kategorie, da konnte man vorher nicht mitrechnen, am Montag gab es dann plötzlich Bundespolizeirich. Bundesinnenminister Friedrich will offenbar die Spitze der Bundespolizei neu besetzen. Wie Focus Online berichtet, sollen der bisherige Präsident Seeger und seine beiden Stellvertreter abgelöst werden. Dies melden auch mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Koalitionskreise. Als Seegers Nachfolger sei der Referatsleiter für Terrorismusbekämpfung im Bundesinnenministerium Roman vorgesehen. Ein Grund für die Personalentscheidung sei, dass Seeger sich Reformplänen wie der Zusammenlegung von Bundespolizei und Bundeskriminalamt widersetzt habe. Ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin lehnte eine Stellungnahme zu der Personalie ab. Na, also sieht irgendwie heftig danach aus. So aus dem Nichts kommt das Gerücht, ja, Friedrich will den ehemaligen Bundesgrenzschutzchef entsorgen. Warum? Naja, er hat sich geweigert, mit dem Bundeskriminalgeheimdienstamt zusammenzugehen. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, was soll das werden, wenn es fertig ist? Aber ey. Ja, das war so Montag noch aus der Kategorie Gerücht, unbestätigt. Dann gab es Kritik von der GdP. Die Gewerkschaft dämlicher Polizisten hat nämlich den geplanten Wechsel an der Spitze der Bundespolizei kritisiert. Dieser Schritt werde die Probleme der Behörde nicht lösen, betonte der zuständige GdP-Bezirksvorsitzende Scheuring in einer Erklärung. Vielmehr gebe es eine wachsende Kluft zwischen zunehmenden Aufgaben und immer weniger Geld und Personal. Das führe zu einer Überlastung der Beamten. Wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Koalitionskreise berichten, sollen der seit 2008 amtierende Präsident Seeger und seine beiden Stellvertreter abgelöst werden. Na, schmackhaft ist nebenbei, warum eigentlich nicht nur den Chef, sondern den Chef und seine zwei Stellvertreter gleich mit? Das sieht irgendwie aus, als würde da jemand ganz dringend die oberste Riege einer Behörde absägen wollen. Nachdem ja Zensierke demnächst auch in den Ruhestand entfleuchen darf, riecht das Ganze heftig nach Friedrich legt es drauf an, irgendwelche Terrorexperten pfeifen in allen geheimdienstartigen Ämtern unterzubringen. Ja, Bundeskriminalgeheimdienstamt heißt bei mir Bundeskriminalgeheimdienstamt, weil sie mit bundesweite Geheimdienstaufgaben wahrnehmen. Leute ausschnüffeln ohne jeden Verdacht. Den Verdacht, den haben sie natürlich. Nee, ist klar. Aber ey. So, dann gab es... Wieso eigentlich Montag? Das war alles Samstag, ne? Ja, Samstag war das schon, genau. Dann gab es Koalubel, weil der von Innenminister Friedrich geplante Personalwechsel an der Spitze der Bundespolizei von Vertretern der Regierungskoalition bejubelt worden ist. Nach der CDU-Innenvollidiot Bosbach sagte, der blöd am Sonntag, die neue Führung und die Politik müsse dafür sorgen, dass sich die Behörde künftig wieder ganz auf ihre Kernaufgabe konzentrieren könne, die Grenzen Deutschlands gegen das böse, böse kommunistische Ausland abzusichern. Das war mal ihre Kernaufgabe. Dann gab es Schengen und das Problem, dass es keine Grenzen gab mehr, die dringend bewacht werden mussten, weil offener Reiseverkehr. Das mit dem Grenzen überwachen, das könnt ihr erst wieder einführen, nachdem ihr Schengen abgeschafft habt. Aber keine Angst, der Herr Friedrich arbeitet bereits daran. Mit Hochdruck, wie man so schön sagt. Dies sei die Gewährleistung der Sicherheit. Der FDP-Abgeordnete Thüren erklärte für einen Neuanfang bei den Sicherheitsbehörden, seien angesichts vieler Verfehlungen personelle Veränderungen unerlässlich. Viele Verfehlungen. Also die Bundesgrenzschutzpolizei ist mir da jetzt nicht akut aufgefallen in der Liste der Behörden, die geflissentlich komplett weggesehen haben. Da gäbe es ein paar Polizeibehörden, bei denen man viel dringender mal ein paar Köpfe absägen sollte. Aber, das sind Landespolizeien. Da wird der Herr Friedrich sich hoffentlich nicht auch noch anmaßen, irgendwelche Entscheidungen über Personalpolitik treffen zu wollen. Also die Koalition jubelt. Dass ausgerechnet Bosbach mal wieder aus dem Gebüsch hervorgehüpft kommt, ist dann auch wieder besonders, der ist hochqualifiziert, der Mann. So, dann gibt's die Würdelosmeldung. Das ist jetzt aber am Montag. Der entlassene Chef der Bundespolizei, Matthias Seeger, hat Vorwürfe gegen den Bundesinnenminister Friedrich erhoben. Seeger bezeichnete seine Versetzung in den Ruhestand in der Blöd-Zeitung als einmalig würdelosen Vorgang. Vorwürfe wegen angeblicher Kontakte zum weißrussischen Regime nannte er kompletten Unfug. Also sie haben sich dann auch noch irgendwelche Vorwürfe aus dem Arsch gezogen. Ja, so frei nach dem Motto, ja, aber die haben sich geweigert, mit dem BKA zusammenzugehen. Weil jeder, der irgendwie bis 5 zählen kann, auf die Idee kommen kann, dass, wenn man zwei Behörden zusammenlegt, mindestens eine der Chefetagen doch ein bisschen ausgedünnt werden dürfte. Wenn nicht sogar beide. Weil es macht schlicht und ergreifend keinen Sinn, eine Bundeskriminalgrenzpolizei mit zwei Vorsitzenden und ihren jeweiligen Stäben zu führen. Er bestätigte zwar, bis vor 2 Jahren Kontakte zum weißrussischen Grenzschutz gehabt zu haben, als sich das Land mehr und mehr zu einer Diktatur entwickelt habe man die Kontakte abgebrochen. Von der Diktatur sind wir hier übrigens auch nur begrenzt weit entfernt. Es braucht eigentlich nur noch eine Nichtwahl beim nächsten Mal und dann ist Merkel nämlich nicht mehr demokratisch legitimiert. Aber hey. Na, weil, Herr Gottwin, Sie werden gleich benötigt, Adolf hat sich auch wählen lassen. So, Dann Kalkül, der ehemalige Chef der Bundespolizei Seeger, hat seine Absetzung durch Innenminister Friedrich als politisch motiviert kritisiert. Er habe den Eindruck, der CSU-Politiker habe rechtzeitig vor der Bundestagswahl 2013 alle Führungsposten in den deutschen Sicherheitsbehörden mit Leuten aus dem eigenen Haus neu besetzen wollen, sagte Seeger der Blöd-Zeitung. Ja, dieser Eindruck darf sich dann allerdings aufdrängen. Ja, BKA, Zensierke geht ja eh demnächst. So irgendwie Jahresende hatte ich da im Hinterkopf. Also eigentlich hätte er ja zum 1.8. schon gegangen sein sollen. Aber weil er ja so eine großartige Aufklärungshilfe bei den NSU-Morden wäre, okay, von irgendwelcher Aufklärungshilfe durchs BKA habe ich überhaupt nichts gehört. Aber vielleicht tun die da hinter den Kulissen ganz großartige Arbeit. Deswegen darf der noch ein bisschen bleiben. Dann hier da den Verfassungsgeheimdienstchef, der hat sich ja quasi selber abgesägt. Und jetzt hier Bundespolizei siegt Bröhrig dann einfach mal so als letzte Amtshandlung auch noch mit ab. Schön, ja, nee, also der Eindruck, dass da irgendwie geflissentlich die Behörden alle mal mit CSU-nahen Pfeifen besetzt werden sollen, die dann auch alle irgendwie Vergangenheit in irgendwelchen Terrorismusabteilungen haben, die drängt sich zumindest auf, ja. Koinzidenz geradezu, ja. Diese sollten seiner Ansicht nach als verlängerter Arm von Friedrichs Innenressort dienen und nicht zu viel Kritik üben. Zugleich setzte sich Seeger gegen Vorwürfe zur Wehr, aber die Reform der Polizeibehörde jahrelang blockiert. Diese Behauptung sei völlig an den Haaren herbeigezogen. Also, ja, erst hat er mit den Weißrussen was zu tun gehabt, dann hätte er was blockiert und dann, ja, nie, ist klar. Genau, das war am Dienstag. Auch am Dienstag gab es dann die Brüllteidigung, weil der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hatte die Entlassung des Präsidenten der Bundespolizei Matthias Seeger mit dem Hinweis auf ein gestörtes Vertrauensverhältnis verteidigt. Mit dem Präsidenten Seeger hatte er keine Zusammenarbeitsgrundlage mehr. Ich entlasse dich. Ich möchte aber nicht entlassen werden. Okay, es gibt keine Zusammenarbeitsgrundlage mehr. Oder was? Oder wie? Also da wären schon ein paar Details mehr eben hilfreich. Weil, ist nicht so, dass es irgendwie vorher lange Kritik an Seeger gegeben hätte. Nicht in der Öffentlichkeit zumindest. Na, das sieht alles aus wie hinterher dann rankonstruiert. Aber so, dann gibt's auch den ULA, weil der innenpolitische Blubberer der Unionsfraktion sieht Fehler des Innenministeriums im Zusammenhang mit der Ablösung der Bundespolizeiführung. Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunke, die Betroffenen hätten nicht erst durch die Presse von ihrer Abberufung erfahren dürfen. Autsch! Das ist nicht mehr nur noch ein Fehler, sondern das geht mal gar nicht. Wenn der Herr Friedrich schon nicht die Eier hat, den Leuten, die er rauswirft, persönlich mitzuteilen, dass er sie rauswerfen will. Und zwar nach Möglichkeit, bevor das an die Presse sickert. Ja, im Zweifelsfall dauert so eine Meldung, bis sie in der Presse aufschlägt, ein paar Minuten. Da hat man ja wohl Zeit. Also dann hat der Herr Friedrich so als Führungsvorgesetzter so, wie formuliere ich es höflich, bewiesen, dass er keine Qualifikationen dafür hat und gehört ebenfalls entlassen. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Na, mal ganz davon abgesehen, Herr Friedrich hat angeblich auch nicht gewusst, dass es seit 2005 eine Anweisung gibt, dass alle Personalakten rund um das Thema NSU geschreddert zu werden haben oder so. Ne? Da will er nichts von gewusst haben. Das Innenministerium hat da aber Aktenvernichtung veranlasst, angeordnet. Ja, ist nichts von zu hören gewesen, dass er da irgendwie auch gesagt hätte, ups, das wollte ich nicht. Okay. Also war am Mittwoch, auch am Mittwoch gab es dann den Kabi-Schluss, weil die Bundesregierung in ihrer Kabinettssitzung die Neubesetzung an der Spitze der Bundespolizei beschlossen hat. Die war nämlich alternativlos. Ja, also am 1.8. hatten sie zum 1.8. beschlossen, dass die Bundesgrenzschutzpolizei neu besetzt wird. Ja. Schön, dass ihr das so zeitnah tut. Und schön, dass ihr da so eine lange Debatte vorher hattet. Dann gab es auch noch die Merkunke-Bundeskanzlerin. Agenda Merkel hat den unter Druck geraten, in den Minister Hans-Peter Friedrich ihre Unterstützung versichert. Die Bundeskanzlerin habe vollstes Vertrauen in den Innenminister, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter in Berlin. Die Bundeskanzlerin hat übrigens auch vollstes Vertrauen in den Bundesverteidigungsminister von und zu Guttenberg, in den Bundespräsidenten Köhler sowie in den Bundespräsidenten Wulff. Das Internet lässt ausrichten, das ist eine Nullaussage. So, dann gab es einen Köln-Brandanschlag. Nach einem Brandanschlag auf eine türkische Teestube in Köln prüfen die Ermittler möglich politische Motive der noch unbekannten Täter. Na, das werden bestimmt die türkische Mafia gewesen sein. Weil rechte Gewalt gibt es in Deutschland ja schließlich nicht. Das wissen wir ja alle. Ja. Ein kurdisch-extremistischer Hintergrund sei nicht auszuschließen, sagte ein Polizeisprecher. Möglich seien auch rechte Täter. Ah ja. Ja, dann werdet ihr ja wohl gleichmäßig in beide Richtungen ermitteln, hoffe ich doch. Insbesondere wird euch auffallen, dass die Nachbarn von dem bei brandanschlagten Haus da gesteigerten Wert drauf gelegt haben sollen, da einzudringen. Aber hey, am Samstag hatte ein Unbekannter zwei Molotow-Cocktails durch ein Toilettenfenster im hinteren Bereich des Lokals geworfen. Abwasserrohre und Türen waren beschädigt worden. Ein Putzmann hatte die Brandstellen mit einem Eimer Wasser gelöscht. Verletzt wurde niemand, den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Hätte dieser Putzmann da allerdings nicht den Eimer Wasser auf die Brandanschlagsteile geschmissen, wäre die Frage gewesen, was dann an Schaden entstanden wäre. Gegebenenfalls Personenschaden. Na, aber Rechtsextremismus gibt's in Deutschland ja nicht. Hat Friedrich noch nicht wieder zurückgenommen, aber ja. Dann gab's auch die Bettklage am Montag. Ist der mutmaßliche Kinotodesschütze von Colorado wegen 24-fachen Mordes veranklagt worden. Warum 24, ist mir nicht ganz klar, aber hey. Also 12 hat er umgebracht und 50 hat er verletzt. Wie man da auf 24 Mordanklagen kommt, da wird sich die Staatsanwaltschaft in den USA was gedacht haben, vermute ich mal, hoffe ich mal. Ja. So, dann Neues aus der Polizei. Zwei Polizistinnen aus Baden-Württemberg haben nämlich Verbindungen zum rassistischen Ku Klux Klan gehabt und sind noch immer im Staatsdienst. Entsprechende Informationen der Taz unter Berufung auf Akten aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Zwickauer Terrorzelle NSU bestätigte ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums. Laut der Zeitung waren die Polizistinnen Kollegin von Michelle Kiesedöner. So, also nur noch mal zum Miete meißeln und entspannt hinsetzen. Es gibt in Baden-Württemberg Polizisten, Kollegen einer Frau, die ermordet wurde von angeblich den NSU-Pfeifen, von den Nazis. Diese zwei Kollegen haben einfach mal im Ku Klux Klan, bekannt und berühmt für, also noch rechtsextremer gibt es eigentlich kaum noch, weil die haben sich ja zumindest vor Ewigkeit mal einen großen Spaß draus gemacht, Anführungszeichen Neger, Anführungszeichen, umzubringen. Und die Polizisten wollen aber nicht mitbekommen haben, dass es da rechtsextremes Gedankengut gebe. Also mir war ohnehin schon unklar, dass es irgendwie einen Ku Klux Klan in Deutschland gibt. Wenn man eine NPD verbieten will, warum sollte man so einen Verein eigentlich existieren lassen? Die Liste an Rechtfertigungen ist dünn. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja ein ganz friedlicher Verein und in Wirklichkeit geht es da ja nur um Menschenliebe und was weiß ich. Das wäre dann aber gegebenenfalls nochmal zu prüfen. So ungefähr jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, mal sehr intensiv zu gucken, was denn da so passiert in dem Verein. Aber ja. Und also jedenfalls diese zwei Ku-Kluzisten, deren Kollegen Michel Kiesewetter ist also von den Nazis umgebracht worden. Nur deswegen ist es überhaupt bekannt geworden. Frage, die sich mir da aufdrängt, gibt es da noch mehr von der Sorte? Plus, was für Konsequenzen hatte das? Keine offensichtlichen, weil die sind immer nur im Staatsdienst. Sie wurden also nicht rausgeworfen, weil sie verfassungsfeindlichen Organisationen angehört haben, sondern, passt schon, sind ja nur rechte verfassungsfeindliche Organisationen. Schlimm wäre es gewesen, wenn ihr bei der Linken eingetreten wärt. Oder so. Oder was. Oder wie. Dann gab es am Dienstag. Dann gab es die Kuh-Leugnung. Der ehemalige Zugführer der 2007 erschossenen Polizistin Michele Kiesewetter bestreitet Medienvorwürfe, er sei Mitglied des rassistischen Ku-Klux-Klans gewesen. Ehemaliger Zugführer. Also auch kein ganz kleines Licht, sondern ein Vorgesetzter. Ja, die Begründung, warum man den nicht hat rauswerfen können, würde mich bei Gelegenheit doch mal interessieren. Also der hat jedenfalls geleugnet, er sei Mitglied im Ku Klux Klan gewesen. Wegen, weil stimmt alles gar nicht, wirft dann die Frage auf, wer hat gelogen? Die Taz, das baden-württembergische Innenministerium oder der Herr Polizist? Also für mich erscheint es relativ offensichtlich, bei wem die Wahrscheinlichkeit höher ist. Aber, nun ja. Es handelt sich um eine Verwechslung, sagte er der Heilbronner Stimme. Ist klar. Da sind Sie doch auch bestimmt gegen die disziplinarischen Maßnahmen, die nicht stattgefunden haben, vorgegangen. So, es gab dann auch noch ein US-Tief, weil die Zahl der Terroranschläge ist weltweit nach Angaben der US-Regierung auf ein 5-Jahres-Tief gesunken. 2011 habe es 11,6% weniger Attacken gegeben als im Vorjahr, teilte das Washingtoner Außenministerium in seinem jährlichen Terrorismusbericht mit. Insgesamt hätten Terroristen um den Globus knapp 11.300 Anschläge verübt, nach gut 11.600 im Vorjahr. Dabei seien rund 12.500 Menschen gestorben. Wobei da die spannende Frage wäre, was bei denen alles als Terrorismus durchgeht. Aber wir haben ja angeblich auch jeden Tag ganz schlimme Terroranschläge in Deutschland, von denen irgendwie die Medien es glatt versäumen zu berichten. Ja. Eine Mehrheit der Angriffe ereigne sich auch weiterhin im Nahen Osten sowie in Südasien. Ja, dann. Dann gab es, das ist jetzt nicht ganz so Terror, aber es macht es nicht besser, den Bischidioten, weil der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick ist der Meinung, Satire dürfe nicht alles und fordert ein Gesetz gegen Blasphemie. Wer die Seele von Gläubigen mit Hohn und Spott verletze, der müsse in die Schranken gewiesen werden. Das Blasphemieverbot solle dabei alle Religionen, ihre heiligen Schriften, Personen, Gottesdienste und Gebete schützen. Eine Abfuhr holte sich Schick, allerdings beim grünen Politiker Volker Beck. Weil Jungs Körperteile abschneiden, findet Beck in Ordnung, aber ein Blasphemieverbot, also Entschuldigung, das geht ihm dann doch zu weit. Ja, nee, Herr Beck, werden Sie mal sich erstmal intern einig, was Sie denn eigentlich wollen. Und dann können wir mal drüber reden, ob wir das denn alle lustig finden oder nicht. Na, aber ja, also da gibt's irgendwie einen Bischof, der Meinung ist, es müsse strafrechtlich verfolgt werden, wenn man es wagt, Gott zu lästern. Ja, nee, ist klar. Ja, irgendwie putzige Reaktionen, ich glaube, Postillon war's. Blasphemie! Bischof glaubt nicht, dass Gott selbst in der Lage ist, Blasphemie zu bestrafen. Ja. Interessante Herangehensweise. Aber ja. So, in Syrien gab es dann in Aleppo irgendwie am Samstag, habe ich es hier reingeklebt, Offensive gegen Teile der nördlichen Handelsmetropole Aleppo, die von Rebellen beherrscht werden. Wobei da die Nachrichtenlage wieder mal, wie üblich in Syrien, sehr dünn ist. Also ja, da hat irgendwie das syrische Militär irgendwas angegriffen. Und die syrischen Rebellen haben irgendwas verteidigt oder zurück angegriffen oder man weiß es nicht genau, was da eigentlich abgeht. So, da ist halt der Bürgerkrieg weitergegangen. Völlig überraschend. Solange der nicht zu einem finalen, irgendwer wird offiziell aufgehängt, kommt, wird da allerdings vermutlich nicht so unheimlich viel bei rumkommen. Außer, dass da Unmengen an Menschen umgebracht werden. Aber das ist nichts wirklich Neues. Gestern hat dann übrigens der frühere UNO-Generalsekretär Annan zum Ende des Monats als Vermittler der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga im Syrien-Konflikt hingeschmissen. Weil bringt ja alles nichts. Und zu mir dann nur einfällt, ach, fällt's ja auch auf. Aber ja, also bringt ja alles nichts. Genau, das war gestern. Dann hätten wir hier noch eine S21-Spätstrafe, weil nämlich knapp 2 Jahre nach dem Polizeieinsatz mit Wasserwerfern gegen Stuttgart 21 Gegner im Schlossgarten einige der beteiligten Prügelizisten mit Strafen rechnen müssen. Wir haben Anhaltspunkte dafür entdeckt, dass bei diesem Einsatz die von der Polizei festgelegten Spielregeln nicht eingehalten worden sind. Ach, woran ist euch das denn aufgefallen? Vielleicht an der Tatsache, dass es Verletzte gab? Na, wie war das bisher? Ist erst irgendwie ein Bulle bestraft worden, weil er es gewagt hat, Pfefferspray direkt in die Augen einer Person zu sprühen, die ansonsten keinen Anlass dafür gegeben hätte. Also ich meine, allein die Tatsache, dass sie da einem Menschen die Augen rausgeschossen haben, wäre für mich ein verdammt gutes Indiz dafür, dass da irgendwas nicht nach den Regeln gelaufen sein könnte. Oder die Regeln alternativ doch ziemlich falsch waren. Also ja, jetzt, knapp 2 Jahre danach, fällt dann auch mal den offiziellen Vertretern da auf, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung war. Sagt der Generalstaatsanwalt Klaus Flieger den Stuttgarter Nachrichten, Klammer auf Montag, Klammer zu, der Vorwurf lautet auf Körperverletzung im Amt. Frage ist, wie sehen die Verjährungsfristen da aus? Hat da jemand vielleicht irgendwas lang genug ausgesessen, dass die Verfahren dann doch nicht mehr zu Ende geführt werden können? Das wäre dann Strafvereitlung im Amt. Als solches auch wiederum eine Straftat, wenn ich mich nicht ganz böse irre. Aber hey. Also ja, da haben sie dann irgendwie knapp 2 Jahre lang gebraucht. 30. September ist nicht mehr so unheimlich lange hin. Also 22 Monate ist die ganze Geschichte schon her. So, am Montag gab es dann die Rom-Absetzung, die gescheitert ist, weil nämlich in Rumänien sollte der Präsident Basescu aus dem Amt referendiert werden. Das Referendum ist allerdings an fehlendem Quorum gescheitert. Die Mindestbeteiligung von 50% der Wahlbeteiligten kam nicht zustande. Schwupp. Und am Mittwoch gab es Köhler-UN, weil Köhler taucht wieder auf, arbeitet jetzt für die UNO. Der 69-Jährige wurde von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zum Mitglied in einem Beratungsgremium ernannt, das neue weltweite Entwicklungsziele ausarbeiten soll. Der Rat besteht aus 27 Politikern und Fachleuten. Mehr als 2 Jahre nach seinem Rücktritt im Mai 2010 bedeutet dies für Köhler die Rückkehr auf einen internationalen Posten. Ja, Mai, wenn Sie ihn für qualifiziert halten. Dann lehnte der Herr Beck, der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Problem Beck, hat die politische Verantwortung für die Insolvenz des Nürburgrings auf sich genommen. Einen Rücktritt lehne er jedoch ab, bekräftigte der SPD-Politiker in einer Sondersitzung im Mainzer Landtag. Und was für eine Verantwortung nimmt er dann auf sich? Er nimmt nicht seinen Hut, also seine Verantwortung kann nicht so gigantisch gewesen sein bis jetzt, die er da übernommen hat. Oder zahlt er irgendwas aus seiner eigenen Tasche? Aber so, gestern gab es dann noch Regensborgane, weil Göttinger Organspendeskandal hat sich ausgeweitet. Die Staatsanwaltschaft geht nun auch einem Verdacht am Uniklinikum Regens nach. Wie das Bayerische Wissenschaftsministerium mitteilte, geht es um 23 Fälle im Zeitraum zwischen 2004 und 2006, in denen es möglicherweise Manipulationen von Krankendaten bei Lebertransplantationen gegeben hat. Ich rede schon wie Brüderle. Buchstaben auslassen ist nicht gut. Damals war einer der 2 verdächtigen Göttinger Ärzte an der Klinik in Regensburg beschäftigt. Und anders ausgedrückt, Vorwurf ist, der hätte noch vor seiner Göttinger Zeit auch in Regensburg schon an Akten rummanipuliert. Das ist jetzt nicht gut. Dann hat auch der bayerische Datenschützer Thomas Petri einen Prüfbericht über die bayerische Landeswanze rausgelassen. Die Digitalswanze, die ja inzwischen fast ein Jahr her vom CCC ganz hochoffiziell veröffentlicht wurde, stellt sich raus, ja, was der Datenschützer herausgefunden hat, widerspricht sämtlichen Aussagen von irgendwelchen Innenvollidioten aus der CSU. So von wegen, ja, und wenn der Datenschützer seinen Bericht erstmal vorlegt, wird sich herausstellen, dass das alles rechtmäßig war. Nee, der Datenschützer sagt, nein, nach seiner Ansicht war das längst nicht alles rechtmäßig. Das, was er da vorgefunden hat, riecht für ihn zu sehr nach einer Online-Durchsuchung und ist eben nicht mehr nur eine Quellentelekommunikationsüberwachung. Ja, allerspätestens Screenshots vom gesamten Desktop sind in keiner einzigen richterlichen Anordnung erwähnt gewesen. Na, der eine Fall, der ja letztes Jahr ganz hochoffentlich publik wurde, da Landshut, da gibt es die Anordnung, in der überhaupt nichts von Screenshots die Rede ist, sondern ja, ihr dürft die Telefonate überwachen. So, nach dem Telefonate-Überwachungsparagrafen. Von Screenshots ist in den Paragraphen und in der Anordnung nie die Rede gewesen. Warum sind dann Screenshots in der Akte aufgetaucht? Und warum ist da ein Landgericht Landshut der Meinung, dass das nicht von der Anordnung gedeckt war, dass das nicht als Beweismittel zugelassen ist, dass das illegal war? Und warum stellen sich dann irgendwelche Innenterroristen hin und tönen rum, ja, aber die haben sich doch nur an die Anordnung gehalten. Nein, haben sie nicht. Sonst gäbe es dieses Gerichtsurteil nicht. Aber ja. So, und dann haben wir 40 Minuten und kommen in der Musikecke an, in der sich mal wieder Alison Krauss versteckt mit dem 7. Titel aus dem Album Secrets Originals. Der heißt Sea of a Million Faces, 3 Minuten 12 ist er lang und habe ich gefunden, zusammen mit dem ganzen Rest der Musik von Alison Krauss, die ich euch auf die Ohren gebe, in Jamendo. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Ausschnitt aus dem Quer vom 26. Juli, der letzten Sendung vor deren Sommerpause, zum Wahlrecht. 1 Minute 52 ist dieser Ausschnitt lang, den ihr dann auf und in die Ohren bekommt. Und für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion auf das, was ich hier von mir gegeben habe, zukommen lassen wollt, seid ihr dazu gerne eingeladen, das zu tun. Zum Beispiel, indem ihr einen Kommentar verfasst, den ihr im compiblog.de unter den Eintrag von Kompott 331 Teil 1 tun könnt. Ist auch eben erst an mir vorbeigefahren. Egal. Alternativ könntet ihr auch eine Mail verfassen, die ihr an compiblog@gmail.com adressieren könnt. Oder einen Tweet an @compot adressieren. Oder mich bei Google Plus erwähnen. Oder sonst irgendwas. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Alison Krauss, Sea of a Million Faces. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
And so I walked through the moonlit streets, but the light evades me, lost in the darkness of endless nights. I am cold and I'm afraid, and I wish that I could see you this way. Tell me in a sea of a million faces, I feel so alone. I only have you to hold on to, so please don't go, don't go. I would have crawled for 10,000 days just to get back to you, with dirty knees and a wind-torn face. I don't know what I'm supposed to do, and I don't ever want to see you this way.
Sonst würde man noch glauben, die einzigen Verfassungsschützer sind inzwischen die Richter in Karlsruhe. Die sind ja in letzter Zeit voll auf damit beschäftigt, verfassungswidrige Gesetze der schwarz-gelben Koalition zu schreddern. Peinlich eigentlich, aber...
Also der Vorgang ist ja nun so außergewöhnlich nicht.
Genau, da haben wir uns mittlerweile längst dran gewöhnt. Der Unterhalt für Asylbewerber, die mangelnde Beteiligung des Parlaments beim Rettungsschirm und gestern eben das schwarz-gelbe Wahlrecht. Alles vom Verfassungsgericht kassiert.
Trotz einer großzügig bemessenen dreijährigen Frist für den Wahlgesetzgeber, eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen, ist das Ergebnis, das ist übereinstimmende Auffassung im Senat, ernüchternd.
Aua. Aber falls Sie jetzt glauben, das wäre eine Riesenohrfeige für Angela Merkel und ihre schwarz-gelbe Regierung, dann täuschen Sie sich freilich gewaltig. Die haben damit ja nichts zu tun, weiß der Regierungssprecher.
So ging auch diese Reform des Wahlrechts, mit der sich das Bundesverfassungsgericht befasst hat, auf einen Vorschlag des Deutschen Bundestages zurück.
Ach so, der Bundestag, der war das. Ja, stimmt. Halt mithilfe der schwarz-gelben Mehrheit und gegen den Willen aller anderen Parteien. Und bis wir kein neues Gesetz haben, können wir ja nicht wählen. Das bedeutet, das könnte jetzt ewig so weitergehen.
Wir schreiben das Jahr 2050. Das Bundesverfassungsgericht erklärt das Gesetz zur Wahlrechtsreform für verfassungswidrig. Die immer noch amtierende Bundeskanzlerin Merkel hat sich auf Rügen zurückgezogen und regiert unverdrossen weiter.
Das ist alternativlos.